und herzlich willkommen zu OmniFaces, dein Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ein Podcast ohne Gäste wäre wie Winter ohne Schnee, also undenkbar. Und Schnee ist gewissermaßen auch die Lebensgrundlage meines ersten Gastes. Ihr Lebensmotto lautet zudem, wer Helles denkt, zieht Helles an. Ein durch und durch fröhlicher Mensch, der es aber nicht immer nur leicht hatte. Sie gewann in der Ski-Weltcup-Saison 2015-16 die Riesentorlauf-Weltcup-Kugel, wurde 2016 zur Sportlerin des Jahres gekrönt, aber sie hat auch immer wieder mit herben Verletzungen und Rückschlägen zu kämpfen. Sie hat alles überwunden und sitzt jetzt hier bei mir. Die Rede ist von Eva-Maria Brehm.
Ja, hallo.
War das eine gute Einleitung?
Das war sehr gut, Amelie.
So, Eva, und die erste Frage, die wir uns stellen, ist rot oder weiß?
Rot.
Ein Glas Rotwein zu unserem Podcast.
Gerne.
Dann schenke ich uns mal ein. Wir sitzen nämlich gerade in meinem Wohnzimmer. Der sieht schon mal gut aus. Bist du eine Weinkennerin?
Weinkennerin ist übertrieben, aber ich genieße es immer mehr. Also ja, ich genieße es, gute Tropfen zu trinken und mich da ein bisschen hineinzufuchsen in dieses Thema.
Das heißt, du weißt auch, okay, wenn der Schlieren zieht, ist er gut und welche Farbe?
Ja, ich bin beim Lernen. Was ich immer sicher weiß, ist, schmeckt er mir oder schmeckt er mir nicht.
Das probieren wir jetzt mal
das
aus.
Probieren wir jetzt.
Zum Wohl.
Zum Wohl. So, ich freue mich, dass ich dabei bin.
Ich mich auch sehr. Das ist ein guter Wein.
Ja, der ist sehr gut.
Sehr gut sogar. Mhm. Was nicht so gut ist, ist das Wort des Jahres 2020. Das ist in Deutschland nämlich Corona-Pandemie geworden.
Okay.
Und in Österreich ist es ein bisschen kreativer geworden. Weißt du, was das Umwort des Jahres wurde?
Ich glaube, ich mag mich erinnern, dass ich es in die Nachrichten gehört habe. Was bei uns in Österreich der Baby-Elefant?
Richtig, ja. Baby-Elefant.
Ja.
Also als Deutsche ist das schon ein bisschen lustig, weil ich konnte mir darunter nicht viel vorstellen.
Okay.
Das soll der Abstand sein, den man einhält.
Ja, genau.
Wusstest du, wie groß ein Baby-Elefant ist?
Vor dieser Pandemie nicht, aber ich glaube, diese Pandemie hat uns allen sehr viel Neues gelernt. Ja.
Was ist so das, was du am meisten mitnimmst von Corona dieses letztes Jahr?
Ja, sehr viele Dinge. Gell? Also natürlich, dass es der Hauptgrund, glaube ich, die Haupterkenntnis, was ich immer mehr mitnehme, ist, dass wir alle auf dieser Welt unmittelbar miteinander verbunden sind. Gell? Also da, wo man sich oft denkt, manche Länder sind so fern, manche Kulturen sind mir so fremd und dann kommt so ein Virus und beschäftigt die ganze Welt gleichermaßen. Gell? Und durch unsere Reisen und durch unseren Lebensstil in den letzten Jahren natürlich hat man auch gesehen, wie schnell das so einfach geht, dass sich solche Dinge ausbreiten und wie wir alle miteinander verbunden sind, also menschlich gesehen und sei es auch von Lieferketten und so weiter, Zulieferungen, das war sehr spannend. Und natürlich, was glaube ich immer noch extrem interessant ist, ist, wie jeder damit umgeht, was die Menschen für einen Zugang haben, gell? Also wie ernst sie das Thema nehmen, wie sehr sie sich damit beschäftigen, manche andere, was leider zu wenig Acht geben. Ich selber gehöre sicher zu denen, die was, also ich habe das sehr ernst genommen von Anfang an, gell? Also wir waren da beim Weltcup in Aare, gell, wo das eigentlich so richtig losgegangen ist, in Europa.
Sind die Rennen abgesagt worden, ne? Dann
ja,
war es eine kurze
genau.
Saison.
Und ich muss sagen, ich war da oben und habe die ganze Zeit mir gedacht, ja, weil die Welt gerät ein bisschen aus den Fugen und wir versuchen da Rennen zu fahren. Gell. Also ich habe mich brutal unwohl gefühlt und hab dann aber auch nicht mehr damit gerechnet, dass das abgesagt wird. Und man dann denkt, na okay, wir machen einfach weiter, wie wenn nichts wäre. Komisch, gell? Vielleicht ist es doch nicht so schlimm und hin und her. Und dann ist aber natürlich, Gott sei Dank, glaube ich, alles abgebrochen worden. Gell?
Aber erst kurz vorher, glaube ich, ne?
Ja, am Abend vor dem ersten Wettkampf. Und dann haben wir natürlich alle schauen müssen, dass wir noch heimkommen. Und ja, war sicher eine spannende Zeit. Habe das dann auch jetzt vor der Wettkampfsaison sehr ernst genommen, weil für uns natürlich schon einiges am Spiel steht. Habe es aber leider nicht geschafft, dass mich das nicht erwischt. Also,
du warst positiv auch?
Ich war positiv, ja.
Na.
Mich hat es im November erwischt. Gott sei Dank habe ich keinen Wettkampf versäumt. Aber ich muss sagen, das war kein Spaß, ne?
Hattest du richtig Geschmacksverlust und...
Ja, Geschmacksverlust habe ich witzigerweise nie gehabt. Aber mir ist einfach so richtig, also richtig schlecht gegangen. Also Gliederschmerzen unglaublich. Ja, und halt mich jetzt als gesunden, fitten, eigentlich topfitten jungen Menschen 3 bis 4 Wochen braucht, bis ich wieder da war, wo ich vorher war. Ja. Und das hat mir dann schon auch nochmal extrem zu denken gegeben, obwohl ich vorher schon vorsichtig war.
Hast du es an der Lunge und an dem Volumen drumherum auch gespürt danach, wie schnell du wieder dabei bist?
Ja, an der Lunge. Also Lunge war für mich so ein bisschen das Hauptthema, ja, muss ich sagen. Also auch so, dass man in der Nacht einmal munter wird und ein bisschen Atemnot hat. Und dass man natürlich nachher als Sportler seiner Lunge wieder lernen muss, auf alles zuzugreifen, was ja extrem wichtig ist, waren schon spannende Wochen, die ich da jetzt hinter mir habe, ja, mit ganz neuen Erfahrungen.
Das heißt, du warst 4 Wochen alleine zu Hause?
Nein, ich war gute 2 Wochen alleine zu Hause, also ein bisschen länger wie die normale Quarantäne, und habe dann einfach, ja, habe mich dann zur Sicherheit nochmal testen lassen, wo auch meine Quarantäne schon um war, aber ich wollte einfach sicher gehen, dass ich niemandem schaden kann, weil ich habe es ja gerade hinter mir gehabt und habe gemerkt, was das mit einem macht, und wollte das keinen Menschen oder. Und ja, und dann habe ich mich wieder ein bisschen zurückgearbeitet, gell, mit leichtem Training. Also da fängt man halt dann nochmal mit spazieren gehen und so weiter.
Oh,
und mit ein paar Atemübungen. Also ja, das war wirklich eine spannende Zeit. Bin aber jetzt glücklich, dass ich sagen kann, ja, es ist Gott sei Dank nichts hinten geblieben.
Bist du jetzt eine Yogi geworden durch deine Meditationsatemübungen?
Nein, das ist nicht mein Metier. Das hat es da jetzt wirklich immer gebraucht, ein paar Wochen, aber ich glaube, ich werde da bei diesen Sachen nicht hängen bleiben.
Wer hat für dich eingekauft oder wie hast du dich ernährt?
Ja, ich habe einen ganz gut gefüllten Gefrierschrank gehabt, der hat mir eine Zeit lang geholfen. Und dann hat mir meine Mama versagt, also die ist dann einkaufen gegangen, hat mir das, also wir haben einen Gartenzugang, die hat dann die Sachen auf der Terrasse abgestellt und wir haben dann telefoniert und sie hat sich eben auf die Terrassenmöbel außen gesetzt und ich halt drinnen, und wir haben uns halt so durch die Glasfront sehen können und haben halt so ein bisschen geratscht miteinander, und ja, und dann war sie wieder weg und ich habe die Tür aufgemacht und die Lebensmittel reingeholt.
Also den Baby-Elefant voll gut eingehalten.
Ja, den haben wir perfekt eingehalten, ja.
Was ich aber irgendwie erschreckend finde, wenn man sich so den Verlauf von Corona anschaut, im ersten Lockdown war man noch total panisch oder ich hatte voll viel Angst, und jetzt ist der 3. Lockdown und irgendwie ist es schon so zur Gewohnheit geworden. Geht dir das ähnlich?
Ja, schon. Es ist natürlich schon ein Stück weit neue Normalität geworden, gell? Obwohl wir uns, glaube ich, natürlich wünschen wir ins All einen unbeschwerten Umgang zurück, oder? Also menschliche Nähe mit Freunden, einmal am Wochenende diese Freunde treffen, das nächste Wochenende andere Freunde. Das ist halt zurzeit einfach, ja, ist eine neue Situation. Aber ich glaube, vielleicht tut es uns als Gesellschaft auch ganz gut, weil wir haben ja wirklich alle Möglichkeiten gehabt, gell? Reisen von A nach B zu Spottpreisen und Entertainment und Unterhaltung rund um die Uhr. Und jetzt, glaube ich, hat es schon ein bisschen so eine Rückbesinnung gegeben, oder? Auf die eigenen 4 Wände, auf die eigene Familie, auf dich selber und deine Allernächsten.
Also kann man sagen, dass dir am meisten eigentlich die Nähe zu Freunden gefehlt hat oder immer noch fehlt?
Ja.
Bist du so ein Gesellschaftstyp?
Ich kann schon sehr gut mit mir allein sein. Ich glaube, ich brauche auch Zeit für mich allein, um einfach, ja, ich glaube einfach auch für den Sport, gell, um diese Kraft aufzubringen, brauche ich schon sehr viel Ruhe auch. Aber natürlich tut es mir auch unglaublich gut, mich mit lieben Leuten zu treffen. Und ich tue voll gern was Gutes essen und einen guten Abend haben und mich unterhalten und da eigentlich, sage ich mal, dann abschalten, gell? So tue ich eigentlich am besten abschalten, und das fällt jetzt natürlich ein bisschen weg, ist klar.
Abschalten ist so ein bisschen das Stichwort auch von der Skisaison, finde ich, wenn man sich anschaut, diese leeren Ränge und keine Fans und die Ruhe. Also ich persönlich war auch in Sölden dabei und ich fand es ganz angenehm, ohne durch irgendwelche betrunkenen Fans durchzulaufen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, auch gewissermaßen so. Immer natürlich ist uns allen bewusst, dass das jetzt für sage ich mal, auch für diese Industrie, in der wir arbeiten, diese Skiindustrie und so weiter, schwierige Zeiten sind. Auch diese Tourismusbranche, gell, wo wir natürlich, glaube ich, schon auch ein Teil oder Werbeträger davon sind mit unseren Rennen an gewissen Orten. Da fällt uns natürlich schon auf, dass das gerade jetzt alles nicht so leicht ist, gell, für die alle. Also, dass die schon Troubles haben. Aber für mich als Profisportler ist es halt eine totale Reduktion auf das Wesentliche. Genau auf das, was ankommt, vom Start bis Ziel, die Leistung bringen und sonst ist da nichts. Da ist keine Party, es feuert die keiner an, es tröstet die nachher keiner. Also es ist einfach die totale, ganz puristischer Sport zurzeit.
Da gibt es so zwei Athletentypen, glaube ich. Die einen, die eigentlich die Fans brauchen, die sie hören, und die anderen, die das eh komplett ausschalten. Wo siehst du dich da?
Ja, ich glaube, ich sehe mich natürlich als Person, sage ich mal, als Persönlichkeit sehe ich mich eher reduziert und ruhig, also ohne Fans, ohne Zuschauer. Gell, was das einfach, wo ich das einfach auch brutal genieße, dass ich mich so frei bewegen kann auf einmal. Also ich kann vom Zielraum zur Gondel gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich jetzt irgendwen überhöre, der was ein Foto machen will und dann ein bisschen sauer ist. Oder das gibt mir schon ein bisschen eine neue Freiheit, muss ich sagen. Gell? Aber natürlich vermisst man es auch, weil es natürlich von der Emotion her und von der Stimmung her, weil du mit dir allein bist. Und du hast ja nicht 10 oder 15.000 Fans auf deiner Seite oder gegen die oder wie auch immer. Du bist einfach im Stillen mit dir allein und sollst deine Leistung bringen.
Das ist bei dem Sport aber schon was Besonderes, finde ich. Also im Weltcup sieht man, dass die Fans so extrem nah an euch kommen. Also vor jedem Lift, wenn ihr hochfahrt zum Start, sind auch Fans, die mit euch im Lift fahren können.
Ja.
Das ist schon brutal. Also ich finde, das macht den Skisport aus.
Ja, Skisport ist ein Sport zum Angreifen, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Hattest du mal eine lustige Fanbegegnung kurz vorm Start?
Ich habe, glaube ich, dahingehend viele lustige und auch manche weniger lustige Begegnungen im Kopf. Aber ich glaube, es geht einfach immer darum, man darf das einfach alles nicht zu ernst nehmen. Gell? Also ich habe natürlich auch schon mal die Gondeltür zugemacht und gesagt, bitte nicht, gell? Bitte um Verständnis. Und natürlich versteht es nicht auch jeder. Ich habe auch mal in Lienz, weiß ich nicht, da habe ich zwei Securities braucht, dass ich, also da ist vom Zielraum zum Parkplatz nach dem Rennen, geht man durch diese Fanmeile, sage ich mal, durch mit den ganzen Standeln, wo es was zum Essen gibt, zum Trinken und zum Einkaufen. Und es gibt keinen anderen Weg. Gell? Und ich habe in meiner Naivität bin ich da losmarschiert und bin halt nicht weit gekommen.
Hast du Schnaps halt trinken müssen an jeder Hütte?
Nein, ich bin nicht durchgekommen. Natürlich zu einer Zeit, wo ich sportlich sehr erfolgreich war. Gell? Das kommt natürlich dazu. Ich sage mal, wenn du halt gerade nicht deine beste Saison fährst, kannst du da schon mal ein bisschen leichter durchschlupfen, gell? Weil man gerade genau jeder auf dich schaut.
Ist es so ein Unterschied von der Aufmerksamkeit her? Ich meine, du hast ja Titel erreicht, du hast ja eine enorme Präsenz gehabt und jetzt am Anfang hast du das Gefühl, dass es weniger geworden ist?
Ja, es hängt schon sehr an der sportlichen Leistung. Also ist schon mein Eindruck, also auch ein bisschen an der unmittelbaren sportlichen Leistung. Natürlich ist jetzt für mich anders wie als 18-, 19-Jährige. Gell? Also ich komme jetzt da auch keine groben Fehltritte leisten, ohne dass dann heißt, ah, die Bremen. Also, das ist natürlich, der breiten Öffentlichkeit ist mir dann natürlich ein Begriff und ja, klar. Aber ich glaube, das gleicht sich dann einfach wieder aus, dass man mit der Erfahrung auch ein bisschen die Geheimwege kennt und sich dann vielleicht auch mal andere Jacken überwirft. Und,
die deutsche zum Beispiel, die deutsche Teamjacke und dann steil gehen.
Ja, deutsche habe ich leider keine, die hatten eher fest gewohnt, da müsst ihr die eh schauen. Ich habe einfach so eine schwarze Uniform, schwarz Mantel mit Kapuzen auf, das geht recht gut. Aber das mit der Deutschen war eigentlich eine gute Idee. Ich muss ja mal die Victoria fragen, die hat jetzt eher aufgehört, vielleicht hat die eine feste Jacken für mich.
Vicky war so ein bisschen deine größte Konkurrentin auch.
Ja, also wir haben eine Saison gehabt, wo wir uns sehr duelliert haben. Größte Konkurrentin. Ja, im Endeffekt, glaube ich, wenn man da vorne mitspielt, ist man selber dann sein größter Konkurrent. Gell? Also so habe ich immer gesehen, ist man selber verantwortlich. Macht man selber alles richtig oder macht man einen Fehler? Gell? Und wenn du wirklich in Topform bist, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit einfach klein, wenn du nach dem Tag sagst, ich hab alles gegeben, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen und so weiter. Da geht es dann eigentlich mehr um diese Sachen, als wie um das, was machen die anderen.
Bist du jemand, der sich auf die anderen fokussiert und die auch als dein Mittelmaß sieht oder versuchst du, alle anderen auszublenden?
Ich versuche eigentlich gar nicht auf die anderen da groß zu schauen. Gell? Also natürlich, was ich versuche oder was ich auch immer versucht habe, ist zu schauen, was macht wen gut. Gell? Und es ist im Skisport ist, glaube ich, einfach so, dass so viele Wege zum Ziel führen und da kann man sich schon was anschauen. Ich glaube, das liegt ein bisschen in meiner Geschichte, oder? Also ich bin als junge Athletin, bin ich in eine Mannschaft gekommen zu den absoluten Topstars. Gell? Also da war Niki Hosp, da war Mali Schild, da war noch Renate Götschl. Also zu diesen Kalibern haben sie mich dazu noch mit 18 Jahren.
Hallo.
Ja, ja. Ich bin noch Schule gegangen dazu mal und habe mir gedacht, was tue ich jetzt da eigentlich und wer mache ich das? Und habe da aber schon früh gelernt, dass jede von diesen Top-Athletinnen ihre eigenen Qualitäten hat und ihre eigene Zugangsweise hat zu dem Sport und auch ihre eigenen Lösungen hat, die sie zum Erfolg bringen. Und das war, glaube ich, für mich damals schon eine der wichtigsten Lehrstunden, die ich da gekriegt habe, dass ich einfach gelernt habe, ich kann keine von diesen Damen kopieren. Ich muss einfach meinen Weg finden und ich muss meinen Zugang finden und ich muss mein Puzzle zusammensetzen, nur dann kann ich erfolgreicher sein.
Und gab es da irgendjemand, der dein Mentor war oder dich ja inspiriert hat in der Zeit?
Nein, Mentor in dem Sinne nicht. Also ich habe mich da eigentlich immer sehr, sehr ruhig verhalten und habe einfach zugeschaut und versucht, so viel zu lernen, wie ich kann, durch Beobachten und so weiter. Gell? Aber, und wie ich gerade zu dir gesagt habe, es hat einfach, was mich so fasziniert hat, war, dass es jede anders gemacht hat. Oder auch bei den Herren, gell? Diese wahnsinnige Coolness von einem Mario Matt hat mir immer brutal imponiert, gell? Wo ich aber einfach gesehen habe, die hat nur er. Seine Kollegen sind auch erfolgreich, aber die sind anders erfolgreich. Gell? Und das waren schon, glaube ich, sehr wichtige Lernstunden, wo ich aber auch bereit war, das anzunehmen und mir das irgendwie versuchen anzueignen, gell? Was ich da sehe und was ich da mitkriege.
Bilden sich da auch so Freundschaften im Weltcup oder ist das wirklich reine, das ist mein Job, mein Arbeitskollege und ciao?
Nein, es bilden sich schon Freundschaften, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich diese Freundschaften im Weltcup oft bilden, sondern gerade was das eigene Team anbelangt, über die Jahre, oder? Du hast deine Kolleginnen, was oft im selben Alter sind, oder? Wo man wirklich Step by Step oft gemeinsam erlebt, gell? Von FIS-Rennen bis Europacup, bis dann in den Weltcup. Daraus entstehen oft richtig gute Freundschaften oder so habe ich es erlebt, gell? Weil man einfach ja, gemeinsam erwachsen wird. Gell? Also man ist mit den Mädels mehr unterwegs wie zu Hause bei seiner Familie und man erlebt da natürlich alles. Gell? Also da kannst du gerade deinen größten Erfolg feiern und deine Zimmerkollegin wird von der Rettung geholt am selben Tag. Gell? Also da lernt man schon sehr, sehr vieles. Ja? Und natürlich im Weltcup ist es dann, glaube ich, einfach so, dass sich speziell zu internationalen Athletinnen, oder dass sich eine gewisse Wertschätzung einfach dann durchzieht, gell? Dass man sagt, oder dass man von jedem ein bisschen die Geschichte kennt und einfach genau weiß, was der andere auch dafür entbehren und geben hat müssen, dass er jetzt da im Weltcup erfolgreich ist. Und daraus, glaube ich, ist es schon so ein One of a kind Ding, gell? Dass wir uns so verschieden, wenn wir oft vielleicht in den Persönlichkeiten sehen, alle das ein Stück weit dasselbe geben und hergeben haben müssen, um uns dort wieder zu treffen. Ja.
Und wenn du so diesen Ski-Weltcup-Zirkus dir anschaust, dann habe ich oft das Gefühl, das ist so eine ganz eigenartige Familienbubble. Was passiert, wenn man da rausgeht? Was passiert, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt Karriereende, wie geht's weiter? Hast du da Angst vor dem Gedanken?
Nein, gar nicht, weil ich glaube, das ist so, ja, das kann man jetzt vergleichen, oder? Ich glaube, ich hab zwei schwere Verletzungen erlebt, da ist man dann auch mal draußen aus dieser Bubble, da hat es mich sozusagen mal ausgespuckt, oder zweimal. Und was passiert? Ich glaube, das ist ganz nüchtern, also diese Skiwelt dreht sich weiter, ob du dabei bist oder nicht. Also dieses Rad wird sich immer weiter drehen, egal ob du dabei bist, egal ob ein anderer gerade fehlt. Es gibt immer einen Sieger, es gibt immer einen Letzten. Also diese Mühle dreht sich einfach immer weiter. Und von dem her, ja, ist es gut für den Sport, weil so muss das sein. Aber natürlich ist es für mich als Person war das auch was ich gelernt habe. Wenn du da im Wettkampfmodus bist und eine volle Saison fährst, meinst du, dass das Wichtigste der Welt ist und dass auf alles geachtet wird und so weiter und so fort. Und auf einmal bist du verletzt, sitzt zu Hause und merkst, es macht jetzt, also für das Produkt Ski-Weltcup macht es gerade genau null Unterschied, ob ich da dabei bin oder nicht. Und dessen muss man sich, glaube ich, dann schon auch bewusst sein. Gell? Und dessen bin ich mir bewusst. Und von dem her sehe ich das eigentlich ganz locker. Also ist das jetzt eine bewusste Entscheidung, dass ich noch in dieser Bubble bin? Und wird das dann auch eine relativ nüchterne und bewusste Entscheidung sein, da mal nicht mehr dabei zu sein?
Du hast gerade angesprochen, zwei Verletzungen, die eigentlich ziemlich ähnlich waren. Du hast zweimal das gleiche Bein geschädigt. Was war der größte Unterschied zwischen den zwei Verletzungen? Was genau hattest du?
Ich habe es geschafft. Ich glaube nicht. Zumindest ist mir nicht bekannt, dass vor mir eine geschafft hat im Weltcup, dass ich mir zweimal denselben Unterschenkel brich. Also ja, also shame on me, ja, für diese tolle Leistung.
Aber das ist eine Riesenverletzung eigentlich. Also ich habe dich da bei der Reha besucht damals und das war schon ein ewig langer Weg.
Ja, das ist ein ewig langer Weg. Also ich klopfe jetzt da mal auf Holz bei dir. Also ich hoffe, dass mir sowas oder was anderes nie passiert mehr. Aber das ist natürlich schon die größte, kannst du piepsen? Oder?
Das muss ich noch auflegen, ja. Stimmt, das mache ich nicht einmal.
Das ist natürlich... Ja, die größte Katastrophe eigentlich, was da als Skirennfahrer passieren kann, weil du bist de facto, also ein Unterschenkelbruch wird immer versorgt, hauptsächlich mit einem Marknagel. Also durch deinen Schienbein geht dann auch je nachdem 30 cm langer Nagel. Und das ist schon mal ein großer Scheiß, aber das braucht es einfach. Also bitte wieder piepen. Ja. Aber das braucht es einfach, um diese Verletzung zu versorgen und so weiter und so fort. Also, und wer soll ich sagen, du hast da noch ein paar Monaten, hast du da einen relativ normalen Alltag, du kannst alles machen. Nur der Nagel muss dann über ein Jahr drinnen bleiben. Und mit diesem Nagel Ski zu fahren, ist das Grausigste eigentlich, was es gibt.
Hast du den gespürt richtig?
Ja, es ist, wir Skifahrer sind da sowieso ein bisschen was so, so Feeling am Schnee und so, gell, ein bisschen spezielle Typen teilweise, ich sowieso.
Du besonders?
Also ich bin da leider ein bisschen eine Prinzessin auf der Erbse, gell, was das heißt, das muss schon alles fein sein und gut passen, weil ich einfach eine Gefühlsskifahrerin bin. Und natürlich spürt man es, weil es einfach weh tut und man spürt es auch, dass da nichts, da federt nichts mehr. Und ich habe auch vorher nicht gewusst, dass Knochen eine gewisse Elastizität in sich haben, eine gewisse Biegekräfte auf Knochen wirken können und so weiter. Und mit einem Nagel durch dein Schienbein ist das einfach nur starr und tut weh. Ja, ist aber Gott sei Dank vorbei. Mir geht's wieder voll gut. Ich bin topfit. War ein langer Weg. Das ist einfach, ja, das ist Arbeit, 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 dass man da wieder hinkommt. Und der größte Unterschied zwischen den zwei Verletzungen war sicher, dass mir die erste Verletzung 2010 passiert ist, wo ich eigentlich als Newcomer in den World Cup gekommen bin und gleich eine Mega-Saison gehabt habe. Und dann habe ich mich verletzt und ja, da ist man unbeschwert. Ja, da ist halt ein Knochen ab und ja, wird schon wieder. Gell? Also da war man einfach schon. Der Name war einfach diese Tragweite dieser Verletzung und was da alles auf mich zugekommen wäre, zum damaligen Zeitpunkt nicht bewusst.
Und es war kein Arbeitsunfall?
Ja, es war schon beim Skifahren, aber es war... Ja,
Privat-Skifahren.
Es hat eigentlich ein Spaß-Skitag werden sollen und der Spaß war dann relativ schnell vorbei. Und das war sicher der größte Unterschied. Wenn das ist dann ein zweites Mal passiert, mir ist 2016 ein zweites Mal beim Slalom-Training passiert und da im Schnee zu liegen und zu wissen, man spürt das ja, also man weiß in der Hundertstelsekunde sofort, was los ist, man spürt, wann sowas passiert. Und in dieser Hundertstelsekunde zu begreifen und aus der Erfahrung zu wissen, was das jetzt heißt, was da jetzt auf mich für Monsteraufgabe zukommt, dass ich wieder gesund und fit werden will, das war der größte Unterschied und das war einfach eine brutale Situation.
Aber es hat dich brutal geprägt. Jetzt bist du 15 Jahre schon im Weltcup.
15 Jahre.
2005, oh, ja.
Ja, unglaublich. Ja.
Rechnest du da nicht mit?
So. Nein, die Sachen, oder wenn mich irgendwer fragt, wie viel die Rennen, ich habe keine Ahnung, das ist uninteressant, das ist mir völlig egal. Ja.
Also ich würde mir schon irgendwie einen Blumenstrauß erwarten oder so vom ÖSV, danke für 15 erfolgreiche Jahre.
Ja, vielleicht haucht ins Tapet dazu, vielleicht kommt ja mal was.
Oder ein Sekt oder sowas Nettes. 15 Jahre, das heißt, du hast dich enorm verändert auch. Wenn du jetzt zurückschaust und die Eva... Ist es eigentlich Eva oder Eva Maria? Ich nenne dich immer Eva, das passt eh.
Für mich ist beides okay. Gell? Also ich bin eigentlich recht happy mit meinem Namen. Und es gibt manche sagen auch einfach nur Maria, aber ich reagiere auch schon drauf und denke mir, ja, hallo, grüß dich.
Okay. Ja. Also du bist Eva bei mir, das weißt du eh.
Das ist in Ordnung.
Also wenn du dann schaust, okay, die Eva, die so früh in den Weltcup gekommen ist, was hat dich am meisten oder wie hast du dich am meisten verändert?
Ja, da liegen natürlich Welten dazwischen. Gell? Also an Erfahrung, das ist jetzt schwierig zu erklären, weil natürlich wahrscheinlich an Athletikerfahrung und so weiter, Sportler, gell? An Körperintelligenz, was da dazu kommt, an Skierfahrung, gell? Wo du das Wichtigste, was ich gelernt oder was sich verändert hat, ist sicher, ich habe es jetzt gerade angesprochen, oder? Ich bin eine sehr gefühlvolle Skifahrerin. Also wenn ich einen Schwung fahre, spüre ich extrem viel. Gell? Was für mich ein totaler Segen ist und gleichzeitig auch ein Fluch. Gell? Weil ich einfach ich muss meine Ski fahren, damit das erfolgreich ist und funktioniert, muss ich das richtige Gefühl entwickeln für jeden Schwung.
Da kommt es auch auf Equipment an und auf die Bindung, Platte.
Da kommt es auf alles drauf an, ja. Also sehr viel Material, sehr viel, dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, gell? Weil ein Schnee ist einmal so und einmal so und klar fühlt sich das immer alles anders an, aber man muss dann auch richtig drauf reagieren. Das ist so der größte Schritt, glaube ich, und aber auch etwas, was man erst im Laufe der Jahre bewusst worden ist, ich habe das immer in mir gehabt. Ich bin immer so Ski gefahren. Ich bin nie, du bist dieser Typ oder jener Typ. Gell? Manche ist es egal, wer sich das anfühlt, die riskieren Kopf und Kragen, gell? Was ich extrem bewundere. Gell? Ich bewundere sowas so extrem und denke mir ab und zu mal, ich war so gern anders. Ich war so gern, ich konnte das so gern, was diese Mädels kennen. Aber ich kann es einfach nicht. Also ich muss da meinen Weg gehen und das über mein Gefühl machen Und das ist sicher das Größte, was sich geändert hat, beziehungsweise das war früher gleich, nur ich war mir dessen nicht bewusst. Gell? Da hat man dann einmal ein schlechtes Rennen gehabt und dann kriegt man halt als junger Athlet, ich meine, was man da alles gesagt kriegt, man braucht man immer schon. Als,
genug.
Als Frau im Spitzensport, als junge Frau im Spitzensport ist natürlich auch einfach zu sagen, heute war sie nervös, heute ist es um zu viel gegangen, heute hat sie die Nerven nicht gehabt und so weiter und so fort. Und das habe ich damals und über die Jahre, das habe ich jetzt alles gelernt, gell, dann einfach auch im Nachhinein zu wissen oder auch zu reflektieren, ist das jetzt richtig? Also haben diese Menschen recht? Habe ich heute einfach meine Leistung nicht gezeigt? Oder konnte ich sie vielleicht nicht zeigen, weil ich schlecht am Ski gestanden bin, weil ich das falsch gemacht habe? Und da einfach immer wieder dieses Learning zu haben und zu reflektieren, ist sicher der ganz große Unterschied zwischen der Eva vor 15 Jahren und der Eva zu heute. Was natürlich, wenn man auch sieht, was mir heute nicht immer gelingt, aber trotzdem bin ich mir einfach mehr bewusst, wo ich gerade bin und um was das gerade geht. Weil dazu mal das Buch halt einmal da gut war und einmal schlecht und man hat nicht groß drüber nachdenkt.
Denkst du viel über das Frauenthema nach, weil du es auch gerade angesprochen hast, so als Frau im Sport zu stehen? Sind da so Riesenunterschiede noch zwischen Frau und Mann?
Ja, also ich denke da nicht viel drüber nach, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einfach, ja, ich bin für mich, oder wir sind für mich alles Athleten. Ob das ein Mann ist, eine Frau. Es hat jeder seine Vorteile, jeder seine Nachteile, jeder seine Eigenschaften, was ihn zum Erfolg bringen und die was ihn ab und zu hindern. Gell? Also ich denke eigentlich in dieser Kategorie. Aber natürlich ist, glaube ich, ist das im Sport schon noch da, oder? Weil jetzt mal weit ausgeholt, oder? Nur so ein Gedanke mal in den Raum geschmissen. Muss jetzt gar nicht Skisport sein, aber wenn man jetzt männliche Kollegen, Sportkollegen sieht, oder, die werden schon, da wird schon der Charakter herausgearbeitet, oder? Da ist ein Athlet, der ist extrem intelligent, der andere ist vielleicht witzig, der andere ist ein bisschen ein Hipster und voll cool, gell? Also, du hast da mehr diese Bandbreite an Typen bei meinen männlichen Sportkollegen, finde ich, auch was die Vermarktung angeht. Und bei uns Frauen ist das doch relativ, ja, einseitig, oder? Wo ich mir einfach denke, diese verschiedenen Typen werden eigentlich nicht herausgearbeitet in meinen Augen, oder? Es gibt dann besonders hübsche Athletinnen und halt andere. Und wer sagt, wer hübsch ist und wer nicht? Also, verstehst du mich? Mir fällt ein bisschen mehr, also ich finde das bei den Männern einfach cool, weil ich da ein bisschen mehr, wenn ich mir jetzt einen Sport anschaue, wo ich nicht Insider bin, habe ich da einfach mehr das Gefühl vermittelt zu bekommen, wie ist dieser Mensch? Ist er lustig?
Da ist es nicht so oberflächlich.
Ist er ein Draufgänger? Ja. Ist er ein Hipster? Ist er wie auch immer, gell? Und das vermisse ich einfach ein bisschen im Frauensport, muss ich sagen. Ja, das geht mir ein bisschen ab.
Und wo siehst du dich da? Wie würdest du dich beschreiben als Typ?
Ja, beschreiben, glaube ich, sollte man vielleicht den anderen überlassen, aber ich tue mir schon oft ein bisschen schwer in dieser Welt. Gell? Also ich habe mich wahnsinnig gefreut über deine Anfrage zum Podcast, weil ich mir gedacht habe, okay, passt, da haben wir mal Zeit, ein bisschen tiefer zu gehen, gell? Wo vielleicht ja durch diese Zeit die Möglichkeit habe, ein bisschen mehr von mir preiszugeben, weil ich glaube, jetzt so in der Öffentlichkeit weiß man von mir eigentlich nichts, außer meine Skiergebnisse, gell? Weil ich einfach, ja, weil mir da oft einfach auch ein bisschen die Tiefe fehlt, erstens, und zweitens natürlich Spitzensport natürlich sowieso von Haus aus aufs Ergebnis reduziert ist. Das Ergebnis ist die Meldung und fertig, aber sonst oft aus Gesprächen werden oft nur so einzelne Headlines rausgezaubert in einem Satz, den du fallen lassen hast, was dann oft völlig aus dem Zusammenhang gerissen ist und Da habe ich auch viel dazugelernt, gell? Wo ich sage, nein, dann sage ich aber gar nichts, weil bevor dann etwas über das, was ich mir wirklich Gedanken gemacht habe und über das, was ich gesprochen habe, wenn da nur eine Headline herausgerissen wird, dann bin ich dann immer bereit, dass ich da mitspiele.
Aber hast du da auch einen Unterschied gemerkt mit den Medien, mit denen du zusammengearbeitet hast, zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz? Weil ich meine, in Österreich hat Ski natürlich einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland.
Man merkt es allein, wenn man, da müssen wir jetzt gar nicht beim Skifahren bleiben, man merkt es allein, wenn man am Fernseher einschaltet, oder? Es ist eine andere Sprache, Deutschland, Österreich, es geht auch ein bisschen mehr um andere Inhalte, andere Zugänge, aber das ist, ich glaube, dass das normal ist und das finde ich auch gut so, oder? Weil es hat jede Nation hat auch seinen anderen Hintergrund, seinen anderen Zugang auch zu einem Sport, gell, andere Identität und das ist schon, also diesen Unterschied, finde ich, merkt man schon zwischen den Nationen, ja.
Weil vor allem, wenn man sich auch so die Berichterstattung anschaut, ich habe einen wunderschönen Artikel von dir gesehen in der Süddeutschen Zeitung, wo es wirklich so ein Profil von dir war. Und jetzt ist hier die neue Saison und in den österreichischen Medien kommt es eigentlich nicht vor. Da ist gerade Ski Alpin weg, weil der Erfolg nicht da ist. Spürst du das auch so, dass du dann, du hast ja eigentlich schon immer wieder gesagt, dass wenn du die Leistung nicht abrufst, wirst du irgendwie quasi fast schon ignoriert oder ja, du bist nicht da einfach.
Ja, das ist so. Also ich weiß jetzt aber gar nicht, ob ich das schlecht finden soll an sich. Gell? Das tue ich glaube ich nicht. Es ist nur, wie soll ich das am besten erklären? Ich glaube, ich erkläre es, wenn wir vom Skifahren weggehen. Also wenn, ich bin ja schon ein interessierter Mensch, was auf der Welt passiert. Und ich kaufe mir dann gern Zeitschriften mit langen Artikeln. Gell? Weil ich will ja was dabei erfahren. Also ich will ja nicht eine Headline lesen und dann kommt eigentlich nichts mehr nach der Überschrift. Das vermisse ich oft schon ein bisschen im Sport. Also ich glaube, der Sport schreibt so schöne und auch grausame Geschichten, aber er schreibt unglaublich viele Geschichten. Und es ist ganz egal, mit welchen Athleten aus welcher Nation, dass ich mich heute auf ein Glas Wein treffe. Also ich glaube, wir konnten uns unglaubliche Geschichten dazu. Und diese ganzen Geschichten kommen aber nie an die Öffentlichkeit, weil es in der Medienlandschaft, glaube ich, nicht oder wenig vertreten wird. Es geht um ein Ergebnis. Klar, das ist, ich meine, ich bin Sportler, gell? Also jetzt nicht falsch verstehen, das Ergebnis ist das Wichtigste, gell? Aber ich sage nur so, also so ein bisschen tiefgründiger oft und ein bisschen mehr Hintergrund, glaube ich, tut unseren Sport schon auch gut, aber einfach auch generell, glaube ich, der momentanen Kommunikation. Wir erleben das ja alle, dass jede Meldung eigentlich auf einen Satz aufgebaut ist und jeder mit dem Handy nur schnell drüber lässt, was so los ist auf der Welt, aber gar nicht reflektiert. Also die Meldungen gar nicht mehr diese und jene Meinung dazu hört, sondern einfach nur noch drüber scrollt, sage ich mal so schnell. Gell? Und ja, das entspricht sicher nicht so meiner Persönlichkeit und meinem Charakter.
Durchs Leben scrollen, das ist eigentlich total der starke Satz. Ja, bei uns geht es ja darum, dass wir über Ereignisse sprechen, die dein Leben ausmachen. Und wir haben jetzt schon zwei große gehört. Das eine sind die Verletzungen. Ich glaube, das war für dich eine Riesenveränderung. Und dann auch die zu merken, dass du sensibel bist und dass du feinfühlig bist und dass du eben alles spürst. Gibt es da noch ein weiteres Ereignis, fernab vom Sport vielleicht sogar, das dich enorm geprägt hat?
Ja, vieles hat mich geprägt, gell? Ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, ich habe mir natürlich die paar Podcasts vorher angehört. Ich habe gewusst, dass diese Frage auf mich zukommt und habe mir aber gedacht, nein, ich überlege mir jetzt bewusst nichts, gell? Wir sind da im Gespräch und ich schaue einfach selber, wo wir da rauskommen dabei. Und natürlich hat mich vieles auch im privaten Bereich geprägt, gell? Einfach in so schwierigen Zeiten, wie ich sie sportlich gesehen habe, Menschen um mich herum zu haben, wo ich einfach aber gemerkt habe, was schon zu, zu den Zeiten als Spitzensportler neigt man dazu, dass man, wenn der Erfolg nicht da ist oder wenn man verletzt ist und so weiter, dass man sich selber vielleicht nicht mehr so gern mag, wie wenn man gerade alles richtig gemacht hat. Gell? Dass man schon an sich zweifelt auch und sich dann schon auch sagt, naja, aber hat dieser Sturz jetzt wirklich passieren müssen? Gell? Also, und da einfach Menschen um mich zu haben, wo ich gemerkt habe, hey, denen ist das völlig egal, ob du ein Rennen gewinnst. Mal klar, wenn du gewinnst, freuen sie sich mit dir, weil sie wissen, dass dir wichtig ist. Gell? Oder ob du halt Zehnte wärst, die wollen einfach nur, ja, dass dir gut geht und dass du einer Eva bist und bleibst, gell? Mit all deinen positiven Seiten und Fehlern. Also das hat man, muss ich sagen, ich habe da großes Glück, so ein Umfeld zu haben. Gell? Das hat man auch sehr viel gelernt. Und
bedingungslose Liebe quasi.
Ja, bedingungslos.
Also ja, ohne dass irgendwo ran geknüpft ist. Du musst erfolgreich sein, deswegen mag ich dich.
Ja, ich glaube, zumindest nur an die Bedingungen geknüpft, was schon, sei ein guter Mensch. Sei nett, sei ehrlich, sei, dass das eigentlich die wahren Werte sind, um die, was auf lange Sicht geht. Und nicht darum, ob ein Rennen funktioniert hat oder nicht.
Ja, da sehe ich dich auch eher, du bist ein extremer Mannschaftstyp. Also wenn du irgendwo ankommst, bist du immer freundlich und lieb und nimmst dir Zeit für jeden und interessierst dich auch für die Menschen. Und dann gibt es die Einzelsportler, die so mega fokussiert auf sich sind und zu einer gewissen, ja, zum gewissen Grad Egomane sind, vielleicht sogar sein müssen, weil das deren Naturell ist. Wie ist das zusammengegangen bei dir?
Boah, wie ist das zusammen? Ich glaube, man ist einfach so, wie man ist, oder? Und wie ich zuerst auch schon gesagt habe, ich brauche dann schon eine Zeit für mich, weil ich einfach, ja, weil ich mit meinen Energien einfach auch haushalten muss. Aber ich bin schon jemand, der, was, wenn mich ein Mensch anspricht, oder ist egal, wenn ich jetzt, nehmen wir mal vielleicht ein bisschen ein schwieriges Beispiel, weil ich mich damit immer wieder selber ertappe, wenn jetzt ich in Innsbruck zum Training gehe, gibt es einen Platz, wo ich vorbeikomme, wo oft obdachlose Menschen sitzen, gell? Und jetzt mal, wenn ich da mit dem Auto heimfahre, beschäftigt es mich, dass ich mir denke, was ist die Geschichte von dem Menschen? Gell? Also das interessiert mich einfach. Gell? Ich gehe da nicht vorbei und kann mir gar nichts denken. Also ich gehe da vorbei und mache mein Training und hocke mich dann ins Auto und denke mir nachher, was in aller Welt ist dem Menschen widerfahren in seinen letzten 50 Jahren, dass er jetzt genau da an dem Platz ist. Gell? Also, und genauso geht es mir einfach auch, wenn ich da in dieser Bubble unterwegs bin, mit Medienbetreuern, mit Teamkollegen, mit Trainern, das sind halt für mich alles, ja, alles Menschen mit einer eigenen Geschichte, gell? Und manche mag man lieber, manche mag man weniger gern, aber das ist schon ein bisschen so eine gewisse Herzlichkeit, wo es einfach da ist, glaube ich.
Und das zeichnet dich auch brutal aus, finde ich. Diese Herzlichkeit, die hat man immer gespürt bei dir als Mensch und auch als Sportler. Aber was ich sehe in dieser Sportwelt ist, dass viele Sportler nicht vertrauen oder ein Problem haben, Vertrauen aufzubauen oder Vertrauen zuzulassen. Also ich hatte so ein, zwei Mal Kontakt mit Sportlern, wo ich gemerkt habe, Mensch, ich will dir nichts Böses, ich will hier einfach gerade nur eine schöne Geschichte mit dir erzählen, und er hat es einfach nicht zugelassen, weil er immer Angst hatte, dass man das irgendwie ausnutzt oder gegen ihn verwendet. Hast du das auch mal gehabt, das Gefühl von, ich kann jetzt nicht, dass die Journalisten mir hier vertrauen, ich ihnen mein Vertrauen schenken kann?
Ja, ich kann das schon ein Stück weit verstehen, gell? Also einfach als Sportler, vielleicht eine kleine Geschichte dazu, ich habe das selber erlebt, oder? Und das ist mir eh brutalst auf den Kopf gefallen. Also ich habe, also ganz damals, ich glaube, das war 2014, ich habe halt wieder irgendeine Quali für Olympia oder irgendwas nicht geschafft. Ja, für Olympia war es genau. Und wir haben dann da trainiert, und zu diesem Training, wo ich halt, das war das Training am Tag danach, wo ich gewusst habe, ich bin jetzt da nicht dabei, ist halt ein Reporter gekommen und wollte halt dann ein Interview von mir haben, was ich jetzt dazu sage, dass ich da nicht dabei bin. Gell? Und ich habe mich wirklich, also es ist jetzt keine leichte Situation. Gell? Also wenn man jetzt Sportler ist und sein Ziel nicht erreicht, sich dann hinzusetzen und zu sagen, naja, es ist ja offensichtlich, ich war zu schlecht, sonst wäre ich dort. Gell? Und über diese Situation offen mit einem fremden Menschen zu reden, ich meine, das ist jetzt nicht einmal was, was man daheim gern sagt. Wenn man eine Prüfung versaut hat, kommt man auch nicht gern heim und sagt, boah, Mama, ich war halt leider, das war zu wenig. Gell?
Also ich habe versagt.
Ja,
ja, voll.
Das ist keine schöne Situation. Gell? Und mir ist das damals, habe ich dann ganz ein offen und ehrliches Interview dem Reporter gegeben und habe gesagt, du, ja, es hat nicht gereicht, was soll ich sagen? Gell? Und habe aber noch angeschnitten einen Gedanken, weil ich war damals, ich glaube, ich war unter die besten 15 der Welt und habe aber aufgrund von einer Nationenregelung, gibt es da für Olympische Spiele pro Nation noch so und so viele pro Bewerb und dann gibt es so ein Überkontingent und bla 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 und schieß mich tot, halt alles. Ja, mega kompliziert und habe dann eigentlich nur angesprochen, ja, aber ist es sportlich fair, dass jemand, der was unter die besten 15 der Welt ist, an dem Wettkampf nicht teilnehmen darf? Aufgrund irgendeiner Regel. Und aber dann mit Nummer, weiß ich nicht, 70, die Exoten, die wir ja alle so lieben, gell, bei den Skirennen. Ich muss ja sagen, mir taugt es ja selber auch. Gell. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen, das war immer mein Highlight, das habe ich mir immer angeschaut, gell, weil es einfach so schön ist, dass man diesen Vergleich einfach auch sieht. Gell. Und ja, und habe einfach nur mal diesen Gedanken halt in den Raum geworfen. Und daraus geworden ist die Überschrift, Olympische Spiele seien für mich sportlich wertlos. Und das als ein junger Athlet will ich halt auch nicht über die in der Zeitung stehen lassen, weil im Endeffekt bin ich da gestanden als die schlechte Verliererin, was versagt hat und nicht dabei war und dann noch sagt, ah, das ist eh alles so Blödsinn. Gell?
Und dann waren die Olympischen Spiele vorbei und du bist zurückgekommen und hast die Saison deines Lebens gehabt.
Ja, also, genau. Gott sei Dank, ja. Weil sonst war es eh schwierig geworden mit dieser Aussage. Also ich bin dann schon brutal unter Druck gestanden, habe mich dann aber auch nicht mehr erklären können, gell? Also nicht mehr erklären können und auch gar nicht mehr wollen, weil ich mir gedacht habe, also von dem her kann ich diese gewisse Reserviertheit von manchen Spitzenathleten schon verstehen, aber was bei mir, glaube ich, immer überwiegt ist, ist nicht der Beruf von meinem Gegenüber, sondern was ist das für ein Mensch? Mag ich den? Ist mir der sympathisch? Und ja, wir zwei hocken heute da und ich erzähle Sachen, wo ich mir denke, boah, die habe ich überhaupt noch nie erzählt, aber weil es mir leicht fällt mit dir.
Oh, schau mal, ein Glas Rotwein ist leer, Eva.
Ja, ich trinke jetzt auch einen Schluck.
Das hast du schön gesagt. Jetzt hast du mich aus der Fassung gebracht, jetzt bin ich.
Dann trinke ich noch einen Schluck.
Ich trinke auch noch einen Schluck.
Nein, aber ich glaube, also um vielleicht da noch kurz, um was geht es in einer Spitzensportkarriere? Was bleibt? Natürlich geht es in erster Linie um Erfolg. Ist ja ganz klar. Gell? Aber ob etwas erfolgreich wird oder nicht, das weiß man so vorher sowieso nie. Und man gibt eh alles dafür. Wenn ich auf, ich bin jetzt 15 Jahre in den Job sozusagen, gell? Und wenn ich da auch nette Menschen kennenlernen, ja, ist doch wunderbar. Gell? Und egal, ob das ein Servicemann ist oder Security, die was eh immer bei jedem Rennen die gleichen sind, die, wo ich auch schon weiß, okay, das ist ein Netter, der kann mir helfen, der kann mir nicht helfen. Gell? Also völlig egal. Also mir, ich weiß nicht, ich glaube, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch was ja, was vielleicht für den Sport oft gar nicht so förderlich ist, wenn man so ist. Aber ich bin auch so und ich genieße das auch. Und wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten 15 Jahre, ist eigentlich nie ein Ergebnis das Erste, was mir einfällt, sondern die Geschichten, die was einfach, ja, was dieser Job geschrieben hat, drumherum mit den Menschen, die ich erlebt habe.
Was ich auch in meinem Leben irgendwie mitbekomme, ist jede Tür, die zugeht, wo du am Anfang dann davor sitzt und denkst, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt, die Welt bricht gerade zusammen, was soll ich jetzt machen? Wie soll es weitergehen? Und wenn du dann mit ein bisschen Abstand drauf schaust, merkst du, was es dir wieder eröffnet hat für neue Möglichkeiten.
Ja, genau. Und das ist auch, wie ich gesagt habe, man weiß vorher eh nie, wird das ein erfolgreiches Projekt, wird das, man weiß es einfach nicht. Gell? Aber wenn das was ist, was einen taugt und wo man sagen kann, with all my heart, gell? Egal was kommt, mit allem, was ich habe, will ich das jetzt und taugt mir das, ist das doch was Wunderschönes.
Du hast dich weitergebildet auch durch, du bist Zollbeamtin und hast ein Fernstudium gemacht.
Ja, genau. Also meine Zollausbildung habe ich abgeschlossen, da bin ich fertig. Mit meinem Studium bin ich noch nicht fertig.
Aber fast, oder? Das
nein.
Ich dachte zwar im Endspurt.
Nein, aber ich bin jetzt so weit, dass ich an einem Punkt bin, wo man jetzt auch nicht mehr aufhören kann.
Sehr
also
gut.
Ich bin jetzt da, ich habe diese Hürde jetzt überwunden, dass ich so weit bin, dass ich sage, naja, aber jetzt war der Weg schon so ein weiter, jetzt macht man das auch zu Ende. Nein, ist ja. Was soll ich sagen? Ich meine, Zollausbildung ist natürlich super, dass wir die Möglichkeiten haben in Österreich. Gell? Braucht man nicht reden, weil wenn man da mit 18 Jahren von der Schule kommt, kann man vom Skifahren oft noch nicht leben. Und ich habe diese Möglichkeit genutzt und bin sehr dankbar für diese Chance, dass ich da meine Ausbildung begleitend machen habe können. Und das Studium jetzt, wo einfach so ein bisschen
Selbstfindung auch, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob es Selbstfindung ist, aber wenn man sagt, keine Ahnung, ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper, oder? Und für was ist der Körper da? Ja, wo man Sportler einfach, um zu trainieren und zu schauen, was kann er alles leisten? Und er leistet brutal vieles. Und dann sein Hirn einfach nur auszuschalten, ist halt auch schon, wenn man denkt, gell, man kann ja da was draus machen, man kann sich ja mit was beschäftigen und man kann ja was lernen. Und bei mir ist das Sportmanagement, was jetzt natürlich das Naheliegende war. Gell? Weil einfach gesagt habe, im Endeffekt wäre ich mich in meinem Leben nie wieder so gut auskennen oder so ein Experte sein oder auch nie wieder so gut irgendwas kennen. Also ich war vor ein paar Jahren die Beste der Welt im Skifahren. Also diese Chance, irgendwo anders noch einmal in meinem Leben die Beste der Welt zu werden, ist relativ gering, gell? Wenn man sich das einmal nüchtern überlegt. Und dann einfach zu sagen, passt, man bildet sich in diesem sportlichen Bereich weiter von einem anderen Blickwinkel her, habe ich dann einfach interessant gefunden. Und ja,
man, du machst es ja auch an dir selber, du managst dich ja selber quasi gerade, oder?
Quasi, ja, genau. Also ich habe Learning by Doing.
So, und jetzt machen wir noch einen Aufruf, wenn ihr Supersportler da draußen ein Management sucht. Das wäre eine Möglichkeit für später.
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Hat aber gar nicht so mit dem Ziel eigentlich angefangen, sondern einfach auch, ja, natürlich irgendwie schon auch, aber ja, ist einfach eine neue Sichtweise auf das Ganze und was später kommt, weiß eh. Weiß eh in Wahrheit ja eh niemand. Gell? Und ich weiß auch, wenn ich jetzt da mal so kurz drüber nachdenke, weiß ich auch nicht, ob ich sage, ich will in dem Metier bleiben, wo ich weiß, das ist für mich gewohnt, da kenne ich mich aus. Oder ich sage noch einmal, okay, passt, buch zu, wir schlagen ein komplett neues auf. Gell? Ich weiß nicht, was kommt. Also. Aber ich glaube, ich war schon eine gute Sportmanagerin.
Das macht das Leben ja auch spannend. Du weißt nie, was um die Ecke kommt.
Nein, das weiß man wirklich nie. Aber ja, ist doch auch das, was es ausmacht.
So sieht's aus. Und das war ein gutes Schlusswort. Aber bevor wir das Ganze hier beenden und unser Glas nachfüllen, hast du uns noch drei Geschichten mitgebracht. Davon ist eine Lüge.
Ja, genau. Drei Geschichten. Und wer muss diese Lüge enttarnen, die
Na, ich zuhören? Natürlich, du? Dein Gegenüber.
Okay. Ja, dann bin ich jetzt gespannt, ob du da drauf kommst.
Also ich schenke mal hier nochmal ein, da könnt ihr mitgenießen. Du hast ja immer noch voll. Brave Sportlerin.
Ja, da bin ich nicht so in Form. Da muss ich mal mein ein bisschen das einteilen.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, also es spricht mehr für die Athletin wie dagegen. okay, also drei Geschichten.
Hau raus. Geschichte okay. Nummer eins.
Geschichte Nummer eins. Ich bin einmal während einem Skirennen, einem Weltcuprennen, mit dem Auto angefahren. Also sprich, zwischen ersten und zweiten Durchgang habe ich das Auto gebraucht und bin im Auto von meinem Servicemann wo dagegen gefahren.
Oh je, so richtig mit Schaden?
Ja, also unbeteiligt, da war keiner zu Schaden. Also der Parkposten hat es unbeschadet überstanden, der Bus von meinem Servicemann nicht. Aber mehr sage ich jetzt nicht.
Okay, schade, ich wollte schon nachfragen.
Ja, das war jetzt raffiniert, der Versuch war das jetzt für dir. Okay, das war Geschichte 1. Dann habe ich die Geschichte Nummer 2 für dich. Ich habe ja, die Zuhörerinnen können sie ja jetzt nicht sehen, aber ich habe ja blonde, lange Haare. Und wie wir alle wissen, sind die ja sehr pflegebedürftig. Und ich gehe im Schnitt alle 6 Wochen zum Friseur.
Bist du so eine, die nach Mondphasen ihre Haare schneidet?
Nein, ich muss noch Anwesenheitsphasen machen, also wo ich Zeit habe zwischendrin. Nimmer aber alle 6 Wochen dafür Zeit und gehe da immer zur selben Friseurin und wir machen da richtig, wie man sich das vorstellt, ein Mädel oder eine Frau beim Friseur.
Quatschen, quatschen, quatschen.
Genau, also das ist Geschichte Nummer 2. Und Geschichte Nummer 3, was ich für dich habe, Amelie, und jetzt bin ich echt gespannt, ob du da drauf kommst, was wahr ist und was gelogen ist, dass ich einmal, also in ganz, ganz, ganz jungen Jahren, da habe ich gerade und gerade einmal einen Führerschein gehabt und bin selber zu einem Rennen angereist, in ein falsches Hotel eingecheckt habe.
So richtig eingecheckt mit... Hallo, hier bin ich, Zimmernummer.
Hallo, hier bin ich, nur duschen gegangen nach der Anreise und dann drauf gekommen, ich bin da falsch und aber.
In dem Hotelzimmer.
Und aber halt noch vielleicht zu jung gewesen, um dann sich offen und ehrlich auch wieder auszuchecken aus diesem Hotel.
Du bist einfach abgehauen.
So sagt die Geschichte Nummer 3.
Okay.
Zum Beispiel. Gut. Raten. Ne?
Das ist
bin
schwer.
Ich gespannt.
Also Autofahren bist
ich trinke dabei einen Schluck.
Du trinkst, du hast nachzuholen. Also Autofahren bist du eigentlich eine Gute, was ich so mitbekommen habe. Also ist das mit dem Unfall, wobei zwischen zwei Durchgängen ist man ja immer nervös oder nicht ganz bei der Sache. Also könnte ich schon wieder eher stimmen.
Ja, aber wer fährt da zwischen zwei Durchgängen mit dem Auto irgendwo hin?
Ja, du fährst ins Hotel, oder? Wenn, obwohl, nee, du bist ja eigentlich im Teams-Bereich und sitzt da und bereitest dich vor. Oder du warst in der Nähe von zu Hause vom Rennen und hast gedacht, Mensch, da möchte ich noch kurz nach Hause. Mama macht mir Kaspressknödel zu.
Und dann geht's weiter. Ja. Schöner Gedanke.
Du hast sehr, sehr schöne Haare. Und ich glaube auch, sind die gefärbt?
Ja.
Okay, für mich bist du die perfekte blonde Frau. Okay, dann könnte der Friseurtermin stimmen. Ich glaube die Hotelgeschichte nicht. Weil ganz ehrlich, wenn man irgendwo in ein Hotel eincheckt und dann ins Zimmer geht, sich duscht und einfach abhaut, die müssen ja nachverfolgen, wo du herkommst und wer lässt dich einfach nur in irgendein Hotelzimmer? Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich glaube, ich habe da nicht dazu gesagt, dass das irgendwo in Italien war. Gell? Also diese Geschichte stimmt.
Nein.
Die ist wirklich so passiert, ja.
Sprichst du Italienisch?
Nein, ja, ich komme. Buongiorno, komm her und buon appetit.
Ja, und Rollerfahren und Dolce Vita.
Ja, Dolce Vita mag ich auch voll gerne. Ja. Nein, also diese Geschichte stimmt. Ja, ich glaube, das würde jetzt zu lang dauern. Auf jeden Fall ist uns das in jungen Nachwuchsjahren einer Kollegin und mir passiert. Und wir haben halt irgendwo nach Italien müssen, so ein Punkterennen am Ende der Saison, wo es eh schon ums, also wenn man diese Rennen noch braucht, dann weiß man, dass der Winter nicht so super war, gell, was eh schon blöd ist und sind dann da hingefahren und da haben eh nicht genau gewusst, wohin. Und dann ist da ein ÖSV-Bus geparkt vor diesem Hotel und haben uns gedacht, da sind wir richtig und sind da einfach haben gesagt, ja, österreichisches Skiteam. Und die haben uns ein Zimmer gegeben und wir waren da noch schnell duschen und dann was essen. Und dann hat uns unser Trainer angerufen, wo wir eigentlich sind.
Ich war sogar im Hotel essen.
Ja, ich glaube, ich finde das Hotel nicht mehr. Aber ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich schuld denen noch eine halbe Stunde fürs Zimmer und ein Abendessen.
Nee, das heißt, irgendein ÖSV-Athlet ist danach reingekommen. Der Blackie oder so.
Ja, es war dann wirklich so, dass dieses Hotel, also die Herren haben da auch Rennen gehabt und wir haben halt nur dieses ÖSV-Auto gesehen und haben uns gedacht, passt, da sind wir, aber wir haben keinen getroffen von den Herren, die waren halt noch nicht da, ich weiß nicht. Und unser Trainer hat uns dann angerufen, wo wir sind, haben wir gesagt, wir sind eh da, wir sind eh im Speisesaal. Ja, das gibt's nicht, weil er ist auch da. Und dann natürlich haben wir das halt gecheckt, dass wahrscheinlich wir falsch sind und haben natürlich voller Scham und ja, jung und voller Scham haben wir uns einfach leider, ja, einfach von den Socken gemacht.
Und Eat and ausgesucht. Run.
Und ich weiß nicht, wer das Zimmer dann gekriegt hat von meinen Kollegen. Keine Ahnung. Also
wer auch immer das war, er soll sich melden.
Falls sich noch irgendwer von meinen männlichen Kollegen erinnern kann, dass er damals da in einem Zimmer schlafen hat müssen, was ich gedacht habe, komisch. Die Dusche ist nass und alles. Also Entschuldigung, es tut mir leid.
Mega Geschichte. Okay, mir ging es mal ähnlich. Ich war mal, als ich frisch hergezogen bin nach Salzburg, musste ich einen Dreh in Lienz machen. Und ich dachte immer so, okay, österreichisch, weißt du, so wie Kitzbierchal, Kitzbühel, das sagt man alles immer so anders. Und habe halt Linz eingegeben. Und dann stand ich in diesem Brunnen und habe mit meinem Kameramann telefoniert und habe gesagt, hey, wo bist du? Ja, am Brunnen. Ja, ich auch. Wo? Ja, lauf mal rum. Dann sind wir echt eine halbe Stunde in diesem Brunnen am Stadtplatz rumgelaufen, bis wir gemerkt haben, dass ich in der falschen Stadt stehe.
Ja, Linz ist leider die falsche Richtung, ja.
Das war ein bisschen
zu
blöd.
Kitzbühel sagt man, also ich bin Tirolerin, sagt man Kitzbichl.
Schon, gell?
Ja, aber das lernen wir da doch noch.
Aber es gibt doch einen Ort, der auch Kitzbichl heißt.
Kitzbichl?
Ja, das ist doch ein anderer Ort als Kitzbühel.
Nein, das sagt man nur in Tirol so. Aber das ist jetzt, das sprengt jetzt den Rahmen.
Haben wir wieder was gelernt. Ja. Jetzt möchte ich ja wissen, was die Lüge war dann.
Die Lüge? Was haben wir noch für zwei? Also, ich habe mein Auto angefahren beim Rennen und Friseur. Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Die Lüge ist tatsächlich der Friseur. Also, ich mag das nicht. Also,
das Reden oder das Pflegen?
Nein, also jetzt nicht falsch verstehen. Also ich mag schon, dass ich gepflegt bin und dass meine Haare einen ordentlichen Schnitt haben und so. Aber das ist einfach sehr viel Nähe zu fremden Personen, gell? Und ja, und ich versuche das immer ewig hinauszuzögern. Also ich gehe, wenn es hochkommt, gehe ich wirklich zweimal im Jahr zum Friseur und färben tue es mir selber und pflegen tue es mir selber und wenn ich es irgendwie zusammenbracht, dass es mir selber da schneidet, dann ist mir selber schneiden. Und, aber nichts gegen Friseure an sich, gell, die machen natürlich einen mega Job, aber mir ist es einfach immer lästig, da einen Termin ausmachen und bla bla bla. Gell. Also wenn ich es kann, dann ist es lieber selber. Aber ich kann es leider nicht. Ja, und dann sind wir bei der wahren Geschichte, dass ich ja, wirklich
einmal...
Ja, ich
muss jetzt aufklären. Bist du wirklich nach Hause zu Kaspers Knödelsuppe?
Nein, das war nämlich... Wo war das? Das war in der Lenzer Heide in der Schweiz. Da haben wir voll oft Weltcup-Finale gehabt.
Da war und, Ritchie noch dein Servicemann.
Ja, genau. Und ja, wer einen Ritchie kennt, Autos, Motorräder und so weiter, das ist so seine Welt, sein Heiligtum sozusagen.
Der ist jetzt der Servicemann vom Feller Manuel, richtig?
Ja, genau. Und ich bin ins Hotel gefahren, für den zweiten Durchgang einen anderen Skischuh holen.
Für den zweiten Durchgang?
Ja, also ich habe Skischuh gewechselt, nach dem ersten Durchgang haben wir gedacht, nein, ich habe da was in meinem Hotelzimmer stehen, das funktioniert besser.
Du hast wieder gespürt.
ich habe wieder gespürt, ja. Also ohne Wertung lassen wir das jetzt mal stehen, ob ich das Richtige oder das Falsche gesperrt habe. Und haben wir dann vom Ritchie einen Schlüssel geschnappt und gesagt, passt, ich komme gleich wieder, ich fahre schnell was holen. Bin ins Hotel gefahren, in mein Zimmer gegangen, habe die Schuhe geholt, bin wieder zurückgefahren. Wollte das Auto da halt wieder einparken und habe halt so am Pfosten übersehen und bin halt einfach Vollgas angefahren und das Auto war alles hin auf der Seite. Gell? Und dann habe ich natürlich wieder zum Start müssen und jetzt habe ich mir dann natürlich die Frage gestellt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu beichten? Und natürlich war da jetzt mal in erster Linie das Rennen für mich wichtiger. Dass ich gesagt habe, naja, jetzt vor dem zweiten Durchgang hilft es jetzt mein Servicemann auch nicht, wenn er weiß, dass das Auto einen Motzen hat. Und mir hilft es auch nicht, wenn es er weiß und er aber nur für mein Material zuständig ist. Und dann ja, bin ich halt das Rennen noch gefahren und ich glaube, es war dann eh nicht so schlecht. Und wo wir dann gemeinsam halt dann vom Zielraum aus zum Auto gegangen sind, habe ich es eigentlich in meiner Rennstress und Renneuphorie ja schon wieder völlig verdrängt gehabt. Und auf dem Weg da oben ist mir halt eingefallen, ah ja, da war ja noch was.
Ja. Wie hat er es aufgenommen?
Ja, er hat sich das dann angeschaut, wo das passiert ist und hat mich dann natürlich schon gefragt, ob heute alles okay war, ob ich ein bisschen nervös war oder wie auch immer. Gell. Aber ja, nein, alles cool, ist ja nichts passiert, war ja nur ein kleiner Kratzer.
Eben, ein Gebrauchgegenstand.
Ja, das gute Zeit gehört aufgebracht, ja.
Das waren schöne Worte und das war eine wunderschöne Stunde mit dir. Vielen Dank, Eva.
Ich sag danke.
Wir machen jetzt hier Schluss und trinken weiter und ja. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu Eva, dann schreibt sie doch einfach mal und Eva wird sie bestimmt noch beantworten.
Auf alle Fälle und möchte mich auch bedanken. Für mich halt ganz eine neue Erfahrung und eine schöne Gelegenheit, einmal für mich als doch nicht die Plaudertasche des Alpinen Ski-Weltcups halt einmal ein bisschen Zeit zu haben und auch mal ein bisschen was zu offenbaren.
Danke.